Ja, ist schon spannend. Als das Thema gesagt wurde, Sexualität zur Ehre Gottes, da ging so ein Raunen durch den Saal. Ist ja selten, ja. Ich hoffe, dass alle auch sitzen geblieben sind und niemand das Weite gesucht hat bei diesem Thema. Und einige sich fragen, heute ist doch Pfingsten. Bruder, wie kommst du zu so einem Thema? Ihr wisst, dass wir eine Predigtreihe gestartet haben zum Thema Folge mir, Jüngerschaft und Nachfolge. Und wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen der Nachfolge auf unterschiedliche Lebensbereiche. Und wir haben uns bei der letzten Predigt in der Reihe mit dem Thema Geld beschäftigt. Wie handhaben Jünger, wie handhaben Nachfolger das Thema Geld? Und Sexualität ist mindestens, wenn nicht sogar, noch relevanter in unserer Gesellschaft als das Thema Geld. Die Sexualität ist ein omnipräsentes Thema, was du überall findest, ob du willst oder nicht. Und weil Gott kein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden, hat er für die Lebensbereiche seiner Kinder auch Anweisungen hierfür, Segen zu bieten, was dieses wichtige Thema angeht. Und sein Wort hat dazu was zu sagen und wir wollen uns das anschauen. Es heißt, in einer Ausarbeitung der FEG Schweiz, bevor es die Gesellschaft gab, hat Gott die Ehe erdacht. Nicht die Ehe ist ein Produkt der Gesellschaft, sondern umgekehrt. Die Gesellschaft ist ein Produkt der Ehe, die Frucht der göttlichen Gedanken um Ehe und Familien. Wenn wir über Sexualität, wenn wir über Ehe, wenn wir über Familie sprechen, dann ist das kein Konzept, was irgendwie aus der Mode geraten kann. Denn ehe es überhaupt irgendwelche Moden gab, hat Gott schon das Prinzip der Ehe und auch das Prinzip gesunder Sexualität, die Gott verherrlicht, auch uns weitergegeben. Jetzt fragst du dich, aber was hat das mit Pfingsten zu tun? Auf den ersten Blick nichts, aber auf den zweiten Blick schon. Im ersten Korintherbrief heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott selbst habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir leben nach Pfingsten. Der Geist Gottes sollte schon in einigen von uns wohnen. Gott gibt seinen Geist in unser Herz und du könntest auch sagen, was sind die Auswirkungen von Pfingsten, worüber wir heute sprechen möchten. Und die Bibel sagt, dass wir ein Tempel sind, dass unser Körper ein Tempel ist und wir das Potenzial haben, mit diesem Tempel, mit diesem Körper Gott zu verherrlichen. Und wer die Passage kennt, da geht es genau um das Thema Sexualität, Unzucht, verschiedene Praktiken, die werden beleuchtet und angeschaut. Somit hat Pfingsten schon etwas mit Sexualität zu tun. Denn wir sollen mit unserem Leib Gott verherrlichen. Einige Worte, bevor wir auf das Buch Sprüche kommen. Christen, die heute den unveränderbaren Maßstab des Wortes Gottes betonen, stehen sehr schnell in der Gefahr, von anderen Menschen als gesetzlich tituliert zu werden. Die Gefahr hast du sehr, sehr schnell. Du willst eigentlich sagen, ich möchte gottesfürchtig sein. Und dann wird das übersetzt in, du bist doch einfach nur gesetzlich, weil du so eine enge Vorstellung von Sexualität hast, die gar nicht mehr in unsere Zeit passt. Aber ich möchte daran erinnern, dass derjenige, dem wir folgen, Jesus Christus selbst, schon zu seiner Zeit mit seiner Gesellschaft im Konflikt stand, was das Thema Ehe und Sexualität anging. Dort war ganz stark das Thema Scheidung, Wiederheirat. Da wurden die Frauen die Männer haben sich von den Frauen geschieden zu allen möglichen Zwecken. Jemand hat mal gesagt, dass es so weit ging, dass wenn meine Frau einen Toast verbrannt hat, dann konnte ich locker, ohne Witz, die hatten keine Toasts, ist klar, ja. Aber selbst wenn meine Frau zu dieser Zeit ein Essen nicht richtig zubereitet hat, hatte ich Grund genug, um zu sagen, Ich trenne mich hier und fange was Neues an. Und die Sexualethik, und da dürfen wir uns nichts vormachen, war zu keiner Zeit etwas, was Besonderes. Als wenn wir in die Zeit Jesu schauen und sagen, da war noch alles in Ordnung. Aber heute kommt das irgendwie ins Wanken. Zu allen Zeiten war das ein Thema, wo Menschen Gottes Idee verworfen haben und ihre eigenen Gedanken über Gottes Gedanken gestellt haben. Zu jeder Zeit. Und deswegen finden wir auch im Matthäusevangelium, in Kapitel 19, finden wir Aussagen von Jesus, was er über Sexualität, was er über Ehe sagt. Und zu seiner Zeit hebt er das Design der Ehe, der Gedanke der Ehe, hebt er hoch. Er muss das machen, weil der Ehegedanke geschwächt wurde. Also schon zu seiner Zeit. Und er sagt, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf. Mann und Frau. Und später formuliert er diese Idee als heiraten. Dass zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts miteinander in die Vereinigung treten und eine Ehe gründen. Es ist wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, denn wie bei Geld hat Gott auch beim Thema Sexualität, Sex, andere Wertmaßstäbe als diejenigen, die uns so Tag für Tag vorgepredigt werden. Und glaubt ja nicht, dass das ein Thema ist, was die Jünger zu der Zeit Jesu, als Jesus das gesagt hat, haben applaudiert, haben gesagt, alles klar, ist voll super. Endlich sagt's mal jemand. Halleluja, Amen. Vorhin, als das Thema genannt wurde, Sexualität zur Ehre Gottes heute, da hat ein junger Mann hinter mir gesagt, Amen. Bei den Jüngern Jesu war das nicht so. Wir lesen im 19. Kapitel, ein paar Verse weiter, als Jesus gesagt hat, Leute, ihr könnt euch nicht einfach so scheiden, wie ihr wollt und wieder heiraten. Ein Mann soll bei seiner Frau bleiben und die Frau soll bei ihrem Mann bleiben, denn das ist ein Bund vor Gott, der bis in die Ewigkeit geht. Sagen die Jünger zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, also dass es keinen Ausweg gibt, nicht rauszutreten aus dieser Misere, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Für die Jünger war das ein Skandal, was Jesus dort sagt. Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Das war die Reaktion der Jünger. Kinder Gottes sind dazu aufgerufen, ein heiliges Sexualleben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Denn um auch in unserer Gesellschaft Gottes Plan durchzuziehen, seinen Segen darin zu erleben, glaube mir, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne übernatürliche Kraft wirst du das nicht schaffen, wirst du das nicht packen. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, heutzutage sollen irdische Maßstäbe oder himmlische Maßstäbe in unserem Leben gelten, wenn es um Sexualität geht. Auch bei dem Thema, klar. Es ist ein Thema, was nicht nur uns beschäftigt. Irdische Maßstäbe werden an uns herangetragen. Dann hat Gott auch Maßstäbe, die er an uns heranträgt. Selbst Jesus wurde damit konfrontiert. Ihr kennt diese starke Geschichte in Lukas 4, wo Jesus versucht wird vom Teufel in der Wüste. Und es ist spannend, wenn man mal schaut, womit der Satan Jesus locken will. Es geht um Unabhängigkeit, es geht um Macht, Ruhm, um Überfluss. Und mit diesen irdisch attraktiven Maßstäben, wonach wir alle jagen, wird er konfrontiert und er entscheidet sich gegen diese Dinge und erinnert sich daran, was Gott gesagt hat. Und überlegt, Gott, du hast das gesagt und das halte ich dem Satan, der Versuchung und der Verführung entgegen. Egal, ob alle sagen würden, ja, Jesus ist ein mega Angebot, hau rein, lang zu, solange das Angebot noch steht. Jesus sagt, nein, es steht geschrieben, bumm. Petrus sagt zu uns, Geliebte, ich ermahne euch,
dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten, enthaltet. In unserem Text heißt es, dass es in unserem Leben fleischliche Begierden, Lüste gibt, die streiten gegen deine Seele. Da ist etwas, was erstmal fleischliche Begierde irgendwie außerhalb unseres Körpers passiert, aber anscheinend ist es nicht etwas nur, was eindringen möchte auf unseren Körper, sondern in unser tiefstes Innere. Petrus sagt, fleischliche Begierden haben das Potenzial, dein Innerstes zu attackieren. Es geht um deine ganze Person. Es geht nicht nur um deinen Körper beim Thema Sexualität. Wenn Gott uns sieht, sieht er alles. Leib, Seele und Geist. Wenn es hier heißt, dass die fleischlichen Begierden streiten, dann ist das nicht so ein Gezänk, was du vielleicht heute Morgen vor dem Gottesdienst mit deinem Partner hattest oder mit deinen Kindern. Ich habe Glück, mein Kind kann noch nicht reden, also da gibt's dann wenig Streit. Ja. Die Begierden, kann man auch übersetzen, führen einen Krieg gegen uns. Oder die Begierden unternehmen einen militärischen Feldzug gegen unsere Seele. Darum geht es. Es geht nicht um Vorlieben. Die Kirche sagt das, die Kirche sagt das. Gottes Wort sagt, es gibt einen militärischen Kampf gegen dein Innerstes. Das, was dich komplett ausmacht. Ist dir das bewusst, wie relevant das Thema ist? Es geht nicht um meine Vorliebe an dieser Stelle. Null. Die Frage ist, ob wir unsere Werte, unsere Lebensmaßstäbe, die Beurteilung dieser Werte einfach einer wandelnden Gesellschaft unterstellen wollen und alle paar Jahre sagen, die Gesellschaft sagt jetzt das, das sind meine Werte. Was sagt unsere Gesellschaft in 10 Jahren? Die werden ganz andere Dinge sagen als heute. Heute werden andere Dinge gesagt als vor 10 Jahren und als vor 50 Jahren, als vor 100 Jahren. Leute, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht der Wandel der Zeit, der Maßstäbe, wenn es um mein Leben, meine Lebensäußerung geht. Mich interessiert natürlich mein Umfeld, womit sich Menschen beschäftigen. Aber wenn es um die Praxis geht, um meine Nachfolge, um meine Jüngerschaft, dann interessiert mich das nicht. Gott hat gesprochen. Und er hat Maßstäbe, er hat himmlische Maßstäbe, die ich an mein Leben anzupassen habe. Da kann ich nicht sagen, das picke ich mir raus, das picke ich mir raus. Das passt ganz gut. Das vielleicht erst nächstes Jahr. Gott, was hast du gesagt? Ich möchte in deinem Segen leben. Und ich werde deinen Fußspuren nachlaufen. Aus Gottes Sicht ist es für einen Jünger, für einen Nachfolger, einen wiedergeborenen Christen Normalität, dass du der Herr über deine Fantasien und Gefühle bist. Nur wird heutzutage uns das Bild proklamiert und nahegebracht, deine Fantasien und deine Gefühle sollen dich beherrschen. Gib dich einfach dem hin, was deine Gefühle dir sagen, und dann wirst du glücklich sein. Gottes Idee ist konträr dagegen. Du bist dazu berufen, über diese Dinge zu herrschen und nicht andersrum. Deswegen, wenn du Nein zu gesellschaftlichen Entwicklungen sagst, hat das nichts mit Schwäche zu tun. Es hat auch nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Es hat etwas mit Gottesfurcht zu tun und mit Weisheit, mit Klugheit, dass du in der Lage bist, die Dinge zu prüfen, die vor Gott gut, heilig, vollkommen, wohlgefällig sind. Und du wirst sehen, dass selbst deine Gesellschaft dir Respekt zollt, wenn du sagst, ich bin Herr über meine Gedanken, ich bin der Herr über meine Fantasien. Also wenn ich sage, ich bin der Herr, sage ich, ich kann das zügeln. Ich bin nicht jedem Strom hingegeben, sondern ich weiß, was Gott will, und was Gott will, das will ich. Das meine ich mit Herr über meine Fantasien und Gedanken. Immer, gerade wenn es um Sexualität geht. Wenn ich mit Freunden gesprochen habe in meiner Schulzeit und denen gesagt habe, das ist der Kurs, den ich einschlage. Egal, was du sagst. Natürlich fanden die das mega uncool, ja. Aber wenn sie ehrlich waren, dann haben sie mich immer respektiert. Wie kannst du so stark sein, In dieser Zeit, ich würde auch gerne so eine starke Meinung vertreten, hat mir einer mal gesagt, aber ich kann es nicht. Er kann es nicht. Warum kann er es nicht? Weil er die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben nicht hat, weil er Pfingst noch nicht erlebt hat, dass er sich dagegen stellen kann und überlegen kann, Herr, was ist gut in deinen Augen für mein Leben? Freunde, wenn Gott über unsere Sexualität herrscht, wenn seine Herrschaft über unsere Sexualität aufgerichtet wird, dann kommst du in die wahre Freiheit. Dann kommst du in den Genuss des Segens Gottes. In Titus 2, Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes musste erscheinen, um Menschen zu heilen, zu erretten. Anscheinend walten Mächte, die unser Leben zerstören wollen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringt allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Du hast Herrlichkeit im Blick. Du hast den Segen Gottes im Blick, wenn du dich entscheidest, Gottlosigkeit abzutun und unter der Gottesfurcht zu leben. Der Preis ist hoch, aber der Gewinn ist viel höher. Lass uns klarstellen, als Gott den Menschen geschaffen hat, was hat er da gesagt? Es ist richtig. Die Korrektur war wichtig. Er hat nicht gesagt, es ist gut. Er hat gesagt, es ist sehr gut. Als Gott das gemacht hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Was denkt Gott über Sexualität? Was sind seine Gedanken? Wie findet er das? Ich frage diese Frage deswegen, weil, schaut, das Thema wird genannt am Anfang des Gottesdienstes, und ich denke, heikel. Meine Lieben, machst du die Glotze an, machst ein Buch auf, egal was, ist das Thema omnipräsent. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann wird gesagt, wir reden heute über Sexualität und dann ist das vielleicht schwierig. Wem überlassen wir das Feld bei der Meinungsbildung? Wenn das kein Raum ist, wo wir über diese Dinge reden, dann werden uns die Dinge überrollen und dann geben wir uns hin. Gott findet Sex gut. Gott liebt die Idee der Liebe. Gott liebt die Idee der Sexualität. Meine Lieben, es soll uns zur Befriedigung dienen, alles, was in der Sexualität passiert. Zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das hat sich Gott ausgedacht. Gott wollte das so. Der fand das richtig gut. Und der hat seinen Stempel draufgehauen und sagt, sehr gut. Als Adam das sieht, was Gott schuf, wie hat er reagiert? Wie hat Adam reagiert, als er seine nackte Eva gesehen hat? Es heißt hier, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll, im Hebräischen würde man wörtlich übersetzen, nennen, also Frau. Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Adam jubilierte, als er seine Frau gesehen hat. Und da gab's noch kein Make-up, da gab's auch noch kein Photoshop. Der hat einfach so, wie der Herr sein Gegenüber schuf, hat er angeschaut und der hat gefeiert. Endlich! Das ist die Reaktion, die ursprüngliche Reaktion eines Adams, der noch nicht in Sünde gefallen ist, und die Schöpfung Gottes sieht. Können wir das so sagen? Ja, wir können das so sagen. Gott redet so darüber. Und er tadelt Adam nicht und sagt, Moment. Du darfst dich freuen, aber ich sag's öfter, die Freude ist eine ernste Angelegenheit. Freu dich! Gottes Wille ist eine eheliche, intime Beziehung ohne Scham, wo ich nicht so dastehe, sondern Gott hat diese Frau mir geschenkt oder diesen Mann, wenn ich jetzt eine Frau wäre. Halleluja! Gepriesen sei der Herr für das, was er tut. Es ist wichtig, dass wir das betonen. Es gibt Entwicklungen. Ich habe gehört von einem Ehepaar, die waren in so einer christlichen Gruppe, die war da so mega verklemmt, die hat noch nicht mal den guten Plan Gottes ausfindig gemacht in seinem Wort. Die hatten eine Ehe, die hatten auch Geschlechtsverkehr miteinander. Aber bevor wurde das Licht ausgemacht und die haben sich nie nackt gesehen. Damit auch ja keine Lust entsteht. Damit ja keine Freude entsteht. Kein Jubel wie von Adam. Und dann gab's den Beischlaf. Und raus aus dem Raum, Tür zu, wieder anziehen. Mega christlich. In dem Sprüchebuch, was uns gleich beschäftigen wird, in Vers 9 heißt es, dass wir unsere Kraft unserem Ehepartner schenken sollen. Das ist ein Wort, was schwer zu übersetzen ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du sollst deine Kraft, deine Ehre, deine Pracht, deinen Glanz, also das Beste, was du hast, sollst du deinem Ehepartner geben, steht in Sprüche 5, Vers 9. Du bist nicht in der Lage, und das ist wichtig für uns zu erkennen, du bist nicht in der Lage, irgendwas, was mehr glänzt, einem Menschen zu geben als deine Sexualität. Wenn du jemandem deine Sexualität schenkst, dann gibst du deinen Glanz. Und überlege dir, wem du deinen Glanz gibst. Darum bettet Gott die Sexualität in den Bund der Ehe ein. Nicht um uns irgendwie zu knechten, nein, sondern uns mit Segen zu beschenken. Denn Adam hat sich nicht darüber aufgeregt. Und danach gab es noch viele Frauen, ja. Gott möchte in dem Bund der Ehe, wo die Sexualität eingebettet ist, uns mit Segen beschenken und vor Schaden bewahren. Sexualität benötigt diesen Raum, diesen Schutzraum, der beginnt mit Selbstaufopferung und Hingabe. Selbstaufopferung und Hingabe. Wie komme ich darauf? Es ist sehr interessant, dass bevor Adam und Eva ein Fleisch werden, bevor die beiden miteinander schlafen, heißt es, dass Adam in einen tiefen Schlaf fiel und Eva aus seiner Seite genommen wurde und geformt wurde. Gott wollte von Adam, dass er sich völlig hingibt. Völlige Selbstaufopferung, völlige Hingabe. Das steht zu Beginn. Das ist die Einleitung, das ist das Präludium. Deswegen heißt es auch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und eins werden. Weil diese Hingabe, diese Selbstaufopferung vorangegangen ist. Das ist für mich, was mit Adam hier geschieht, ein herrliches Bild auf Jesus Christus und seine Gemeinde, der auch sein ganzes Leben für seine Braut, die Gemeinde, die Gläubigen, sein ganzes Leben hingegeben hat, seinen ganzen Leib hingegeben hat für seine Braut. Gott liebt die Idee der Liebe, denn er hat sogar in dem Alten Testament ein ganzes Buch dafür vorgesehen, nur um über dieses Thema zu schreiben, das Hohelied. Ein ganzes Buch in der Bibel, wo es nur um Liebe und Sexualität geht. Wie können solche verkorksten Gedanken über Sexualität überhaupt in Kirchen entstehen? Man ist da frommer als Gott. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Idee. Ein Pastor hat mir mal gesagt, das Hohelied sollte man erst ab 30 lesen. Dann hätte ich es jetzt noch nicht lesen können. Ein ganzes Buch nur dafür. Aber warum fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen? Ich glaube, weil unsere Realität oftmals anders aussieht. Weil das Ideal, was Gott gegeben hat, so entstellt ist. Deswegen fällt es uns schwer, von diesem Ideal einfach so zu sprechen. Es gibt Missbrauch, es gibt Vergewaltigungen, es gibt die unmöglichsten Dinge, auch in Kirchen. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Und wie sieht es mit diesem Ideal der Ehe aus? Sind unsere Ehen so glänzend, um dieses Wort nochmal zu nehmen? Sind unsere Ehen glanzvoll oder ist der Lack ab? Ich glaube, glanzlose Ehen entstehen zu dem Zeitpunkt, wenn du das Beste, deinen Glanz, deine Kraft, das Beste, was du hast, vergeudest, anstatt es in deine Ehe zu investieren. Vergeude deinen Glanz nicht. Vergeude ihn nicht an andere Menschen. Vergeude ihn, jetzt gehen wir vom Sexualitätsthema mal weg, vergeude ihn auch nicht in deinem Beruf, in deine sozialen Kontakte, in das, was dich ausmacht, in deinen Hobbys. Einige Menschen geben ihren Glanz in diese Dinge. Und dann können sie nichts mehr ihrem Ehepartner geben. Glänzende Ehen sind Ehen, wo beide ihren Glanz dem Ehepartner geben. Aber außerhalb dieser Ordnung Gottes wird es notgedrungen zu Leid und Verletzungen kommen. Männer sind oftmals nicht mehr in der Lage, wie Adam zu jubilieren vor ihren Frauen, weil sie in fremden Teichen fischen. Ich habe eine Reportage gesehen über das Thema Pornografie und dort wurde von einem jungen Mann, ich glaube, der war noch nicht mehr volljährig, berichtet, der im frühen Alter pornografisches Material konsumiert hat, jeden Tag. Und der hat berichtet, als er das erste Mal in Kontakt hatte mit einem Mädel und sie miteinander schlafen wollten, konnte er nicht. Er konnte nicht, weil es eine pornografische Überstimulation seiner Sinne gab. Er war nicht mehr in der Lage, das, was er vor sich sieht, so zu nehmen. Und wir pumpen uns voll mit Fantasien und Gedanken, anstatt zu überlegen, was ist real, was ist Gott wohlgefällig, was liebt Gott. Und dann fragen wir uns, warum es zu Nöten kommt. Wenn wir diese Überstimulation zulassen in unserem Leben, die ist nicht gesund für uns. Die macht uns kaputt, die macht uns krank. Mal vielleicht ein ganz banaler Vergleich. Imran, also ich werde jetzt nicht über deine Sexualität reden. Imran kommt aus Pakistan und dort isst man sehr, sehr scharf. Wenn diese Menschen in unser Land kommen und unser Essen essen, dann schmecken sie nichts. Ihre Sinne, ihre Geschmackssinne sind tot. Das Salz, was wir in unsere Suppe tun, dafür sind sie gar nicht empfänglich. Und einmal hat er für mich gekocht, vielleicht habe ich schon mal erzählt, und dann habe ich mit ihm gegessen und er hat gesagt, ich habe extra mild gekocht, nicht so scharf. Ich musste richtig ablegen, ja. Ich bin ins Schwitzen gekommen, habe getrunken. Ich trinke eigentlich wenig, ja. Meine Frau sagt mir immer, trink mehr, ja. Ich trinke wenig, aber dort habe ich mehr getrunken als gegessen und das ist selten bei mir, ja. Seine Geschmackssinne sind für mich völlig im Eimer, ja. Der kann überhaupt nicht mehr spüren. Das muss einfach alles mit Chili und alles voll reinhauen. Diese Überstimulation gibt's auch im sexuellen Bereich. Und da müssen wir aufpassen, dass wir keine pakistanischen Gepflogenheiten in unser Sexualleben hineinlassen, in unsere sexuelle Gedankenwelt. So, jetzt komme ich aber auch zu Sprüche 5 bis 7. Das Buch Sprüche spricht viel in Metaphern, in Bildern. Und die Kapitel 5, 6 und 7 sind so die Kapitel, wo so der größte Abriss gebildet wird zum Thema Sexualität, Ehebruch und so weiter und so fort. Die Sprüche ist ansonsten ein Buch, wo wo es dann in einem Vers um das Thema geht, dann um das Thema, dann um das Thema. Aber hier in Kapitel 5, 6 und 7 haben wir mal längere zusammenhängende Verse, die dieses Thema auffassen. Und das ist interessant, dass bevor es irgendeinen Ratschlag gibt, heißt es wiederholt in Kapitel 5, Vers 1, mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Vers 7 wieder, nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Kapitel 6, Vers 20, bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Binde sie stets auf dein Herz und winde sie um deinen Hals. Bei deinem Gehen leite sie dich, bei deinem Liegen behüte sie dich und wachst du auf, so rede sie dich an. Kapitel 7, Vers 1, mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote birg bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst und meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie um deinen Finger, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Wir würden heute vielleicht sagen, schreib sie hinter die Ohren. Mein Sohn, höre. Immer wieder dieser Aufruf, es ist wichtig, dass du jetzt zuhörst, denn ich habe dir etwas zu sagen und wenn du das nicht hörst, dann wirst du viel Leid erleben. Hier wird in einem Kontext geschrieben, Vater, Sohn, Eltern, redet mit euren Kindern. Und er möchte seinen Sohn warnen, er möchte seinen Sohn aufklären. Und in der Bibel finden wir zwei biblische Methoden, wie man vor geistlichen Kämpfen, vor Begierden, wie man sich verteidigen kann. Und diese zwei Methoden sind einmal widerstehen und das zweite ist fliehen. Widerstehen, das kennen wir aus dem Jakobusbrief, widersteht aber den Teufel und er wird von euch fliehen. Also halt dagegen. Komm niemals auf die Idee, beim Thema Sexualität dieses Verteidigungsprinzip zu benutzen. Denn in der Bibel, wenn es um Sexualität geht, dann heißt es niemals widersteh, sondern da heißt es immer Bein in die Hand und los. Flieh, lauf, Forrest, lauf, so schnell du kannst. In 2. Timotheus 2, 22, die Jugendlichen begierden, aber fliehe. 1. Korinther 6, Vers 8. Fliehe vor den sexuellen Sünden oder alt flieht die Unzucht. Auch in Sprüche 5, Vers 8 das gleiche Prinzip. Halte fern von ihr deinen Weg, von ihr der Ehebrecherin. Das ist so ein Typus, so eine Figur in diesem Text, die so stilisiert ist. Halte fern von der Ehebrecherin deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah. Sonst gibst du anderen deinen Glanz. Sonst gibst du anderen deine Kraft. Versuche nicht standzuhalten. In Sprüche 7, Vers 21 heißt es, diese ehebrecherische Frau, was das Bild für die Versuchung ist, der sexuellen Sünde, heißt es, sie verleitet dich durch ihr vieles Überreden. Mit ihren glatten Lippen reißt sie dich fort. Wenn du versuchst zu widerstehen, sie wird so lange reden. So lange reden, bis sie dich um den Finger gewickelt hat. Diese Versuchung. Das, übrigens, liebe Frauen, das gilt nicht nur für uns Männer. Das ist für uns alle notwendig zur Belehrung, dass wir erkennen, was Gottes Wille ist. Ihr kennt die große Geschichte von Josef, der ein wirklich gut aussehender, schicker Typ war. Und er kam auch in so einer Versuchung, dass seine Vorgesetzte ihn auch um den Finger wickeln wollte. Und wir schieben jetzt eine Nummer. Der hat nicht gesagt, ich widerstehe im Namen Gottes. Der ist gelaufen und sie hat ihn auch festgehalten und an seinem Gewand und das weggezogen und dann ist er nackend weggerannt. Hat nicht gesagt, ich gehe nochmal zurück und ich hole nochmal ein Gewand. Macht es nicht. Versuch nicht, dein Gewand zu holen. Lauf lieber nackt um dein Leben. Als kein Leben mehr zu haben. Warum sagt er das? Warum sagt er, Sohn, höre? Denn diese freie Liebe, diese Verführung wird für dich attraktiv sein. Er sagt nicht, dass es unattraktiv ist. Er sagt auch nicht, oh, das ist so abstoßend, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist so uninteressant, darüber brauchen wir nicht reden. Nein, es ist interessant, es ist anziehend, es ist attraktiv und deswegen müssen wir miteinander reden. In Kapitel 5, Vers 3 sagt er, denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Das, was dir dort begegnet, das schmeckt wie Honig. Das ist richtig süß. Und nichts Abstoßendes, wo wir sagen, oh, Nein, das wird dir gefallen. Ich habe euch immer einen Auszug von einer Bravo-Zeitschrift älteren Semesters mitgebracht, wo Dr. Sommer. Wer kennt Dr. Sommer? Und natürlich nur aus Erzählungen. Ja. Wo vor vielen Jahren ein 15-jähriges Mädchen schrieb, ich hab's mit einem Fremden gemacht. Im Kino ist mir ein Junge auf die Toilette gefolgt und fragte, ob ich mit ihm Sex haben möchte. Der Sex dauerte 10 Minuten und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. War das richtig oder nicht? Dr. Sommer antwortet. Ist schon eine wilde Story, die du da schreibst. Aber soll alles mal vorkommen. Ob das nun richtig war, kannst du nur selbst entscheiden. Spontaner Sex mit einem Wildfremden, wen würde dieser Gedanke nicht antörnen? Du hast einfach getan, was sich andere höchstens in ihren kühnsten Fantasien ausmalen. Dazu gehört Mut. So kann auch ein One-Night-Stand viel Spaß und Befriedigung bringen, auch wenn es nur 10 Minuten dauert. Wirklich blöd, und hier kommt noch eine Würze Moral, wirklich blöd wäre es nur, wenn ihr beide bei eurer spontanen Sexbegegnung kein Kondom benutzt hättet, denn damit schützt du dich optimal vor Geschlechtskrankheiten. Nimm dein Erlebnis als das, was es war, eine spannende Erfahrung. Das ist der Rat von vermutlich ausgebildeten Menschen, Sexualtherapeuten, was weiß ich, wer Dr. Sommer ist, an ein 15-jähriges Mädchen. Es ist attraktiv. Es ist spannend. Wen würde dieser Gedanke nicht antörnen? Und wenn ein bisschen Gottesfurcht in deinem Herzen ist, dann wirst du erkennen, hier ist irgendwas komisch. Hier läuft irgendwas nicht richtig. Freie Liebe, wie es uns propagiert wird, ist laut Sprüche 6 ein Feuer mit dramatischen Auswirkungen. In Sprüche 6, Vers 27 bis 29 heißt es, kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, also hier drin, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hineingeht zur Frau seines Nächsten. Keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Ich finde es spannend, dass das Thema der freien Liebe verglichen wird mit einem Feuer. Und dass man sich daran verbrennen kann. Und dass es starke Auswirkungen hat, wer mit Feuer spielt. Ich denke, ihr habt die Bilder im Kopf aus dem Fernsehen über den Großbrand in Kanada. Da stehen teilweise keine Häuser mehr. Da ist einfach nur noch die Straße und du weißt, hier war mal eine Einfahrt. Alles weg. Feuer kann mega gefährlich sein. Aber wenn das Feuer der Liebe in den Rahmen der Ehe kommt, dann kann es etwas sehr, sehr Schönes sein. Deswegen sagt auch Paulus, es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Dass du brennst, ist okay. Aber wohin mit diesem Brand? Wohin mit diesem Feuer? Und Gottes Wort sagt, geh in die Ehe. Warum ist überhaupt für Gott so eine lockere und ungezwungene Lustbefriedigung ein Problem? Das Problem ist aus meiner Sicht, dass es an unseren wahren Bedürfnissen als Individuen vorbeigeht. Denn es geht bei solchen interessanten, spontanen Begegnungen, wie von Dr. Sommer berichtet, geht es in erster Linie um Äußerlichkeiten. Aber es geht nicht um deine Seele. Es geht nicht um dein Herz. Und deswegen heißt es auch in Kapitel 7, Vers 10, da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Herzen. Sie versteckt ihr Herz. Es geht hier nicht um ein wirkliches Interesse an deiner Person, wer du bist, was dich ausmacht, damit man auch gemeinsam intim werden kann. Diese Selbstaufopferung und diese Hingabe, von der ich sprach, sondern das Herz wird versteckt, denn darum geht's nicht. Es geht allein nur um deinen Körper. Und lass dich auf dieses Spiel nicht ein, dass einfach nur dein Körper dir die Befriedigung gibt, die deine Seele braucht. Denn was ist, wenn dein Körper vergeht? Was ist, wenn nicht mehr alles so ist, wie es einmal war? Was gibt dir dann die Befriedigung? Wir sind mehr als unser Körper und wir sollten uns nicht mit Menschen einlassen, die ihr Herz verstecken und ihr Herz uns nicht offenbaren wollen, die sagen, ja, hier ist mein Herz offengelegt, ich gebe mich dir hin mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Und wenn du einkommst mit mir, dann können wir diese Vereinigung feiern, weil es dann keine Großbrände und Verletzungen gibt, sondern das lodernde Feuer der Liebe wird behütet und wir können uns dran wärmen. Versuchungen und Verführungen werden dir niemals ihre wahren Ziele verraten. Denn es heißt in Kapitel 5, ich lese nochmal, den Honig träufeln ihre Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod auf den Scheol, das Totenreich, halten ihre Schritte zu, damit du auf dem Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst. Sind unstet ihre Bahn und du erkennst es nicht. Diese Versuchungen und Verführungen werden niemals sagen, übrigens, das wird alles blöd laufen für dich. Am Ende wirst du unglaublich unglücklich sein, weil du das, was Gott in dein Herz gelegt hast, mit negativen Dingen verbunden hast. Aber das ist das Ende. Du sagst vielleicht, Moment mal, die Konsequenzen, das wird hier so dramatisch dargestellt. Ich lebe vielleicht so ein Leben, keine Ahnung, ich kenne dich nicht jeden hier in diesem Raum. Die Konsequenzen sind für mich nicht so sichtbar. Ich trage dieses Feuer im Gewandbausch und meine Klamotten verbrennen nicht. Sprüche 5 sagt, dass die Konsequenzen nicht sofort sichtbar sein werden, aber auf langfristige Sicht werden sie sichtbar werden. Denn es heißt im Kapitel 5, Vers 11, und am Ende stöhnst du, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden. Am Ende. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert beim Lesen, dass die Strafe für unser dämliches Verhalten manchmal nicht sofort auf dem Fuß folgt. Und deswegen, ach komm, lass die Leute reden. Brauche ich nicht. Es funktioniert. Ich lebe es. Ich habe meine Lust, ich habe meine Befriedigung, ich fühle mich gut. Aber Gottes Wort sagt, auch wenn du jetzt die Konsequenz nicht siehst, auch wenn ich gleich sofort Gott vom Himmel ruft, bam, langfristig wirst du es erleben. Langfristig werden deine Wege scheitern, denn du bist nicht auf den Segenswegen Gottes. Die Segenswege, die Gott für dich vorbereitet hat, die er für dich ausgedacht hat. Im gleichen Kapitel, in Vers 21 heißt es, denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Gott sieht alles, was wir tun. Spannend ist, dass es dort nicht heißt, und Gott holt einen Hammer und haut drauf. Im Vers danach heißt es, seine eigenen Sünden fangen ihn, in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Das ist mit das schlimmste Gericht. Wenn du deinen Weg gehst und Gott dich gehen lässt und du nicht vorher eine Erinnerung von Gott bekommst. Die Bibel würde davon sprechen, wenn Gott einen dahin gibt. Gott sieht es und er lässt es laufen. Und wenn du da diese Verstrickung nicht erkennst, dann ist es schlecht für dich. Deswegen brauchen wir, Leute, ich predige das nicht euch. Ich predige das mir. Ich weiß, wozu mein Herz in der Lage ist, Tag für Tag. Und dass ich Gottes Erinnerungen brauche und der mich daran erinnert, auf welchen Weg bist du unterwegs. Vielleicht siehst du jetzt noch nicht die Konsequenzen, aber glaub mir, ich bin weiser als du. Ich bin klüger als du. Und den Plan, den du gerade vollendest, das ist nicht mein Plan für dich. Darum fordere ich mich und dich auf, gegen sexuelle Unmoral zu kämpfen. Koste es, was es wolle. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und du musst überlegen, wie kann ich gegen Versuchungen anfangen zu kämpfen? Die Frage ist, ob du bereit bist zu kämpfen. Ich frage ganz gern, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die in Pornografie verstrickt sind, ob sie bereit sind, ihre technischen Geräte, womit sie das konsumieren, ob sie bereit sind, das wegzuwerfen. Bist du bereit, deinen PC aus deinem Haus zu werfen? Bist du bereit, heute dein Handy zu nehmen, wenn darauf die ganze Zeit das dich verführt zur Sünde? Bist du bereit, dein Handy zu schrotten und wegzuwerfen, weil es vielleicht der einzige Weg, vielleicht der einzige Weg für dich ist, die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen? Und es ist erschreckend, wie oft wir nicht bereit sind, diese Dinge, die noch nicht mal unseren Körper betreffen, dass wir nicht bereit sind, diese Dinge wegzuwerfen. Leute, Jesus ist viel krasser. Er sagt, wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Das ist Jesus, unser Erretter, der solche krassen Worte sagt. Das meint er natürlich nicht wörtlich, wirft er dein Auge weg. Denn dann würde hier niemand mehr mit einem Auge sitzen. Das ist eine Metapher. Es ist dann besser einäugig. Jesus weiß ganz genau, dass wir alle blind, ohne Auge. Also ich hätte schon hunderttausende Augen verloren. Aber er möchte uns darauf hinweisen, was ist notwendig in deinem Leben, um dagegen zu kämpfen, dagegen zu streiten, zu erkennen, es wird ein militärischer Feldzug gegen mich vorgenommen. Wie kann ich dagegen angehen? So, meine Lieben, ich muss zum Schluss kommen. Was ist stattdessen Gottes Plan für uns? Ich liebe diese Passage. Kapitel 5, 15 bis 18. Dort sagt der Vater zu seinem Sohn: Sohn, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Gott sagt nicht nur, hey, hör das auf, hör das auf, hör das auf. Er gibt uns auch immer einen Weg, wo wir das genießen können, was Gott gut ausgedacht hat. Und er sagt uns, habe deine eigene Frau im Blick und folgt nicht dem Motiv, was ich tatsächlich schon so hörte. Es ist in Ordnung, wenn man sich draußen Appetit holt und zu Hause isst. Kennt ihr vielleicht den Spruch? Ich weiß nicht, ob du das willst, mit deinem Ehepartner zusammen zu sein und dass dein Ehepartner über jemand anders nachdenkt, wenn ihr euch nahe kommt. Habe deine eigene Frau im Blick und verhindere jegliche Form der Vergleiche. In Kapitel 6, 25 heißt es, begehre nicht in deinem Herzen die Schönheit der Fremden. Lass sie dich nicht mit ihren Wimpern fangen. Unser Problem kommt oftmals daher, dass wir vergleichen. Und dann, oh. Tu das nicht. Interessant ist, das darf ich euch nicht hier vorenthalten. Deine Quelle sei gesegnet, erfreu dich an der Frau deiner Jugend. Und jetzt wird nicht gesagt, deine Frau so wie Angelina Jolie oder irgendwer wird jetzt ans Feld geführt, wo wir einen Vergleich hätten. Die Bibel macht dann einen Vergleich, womit? Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Das steht in der Bibel, das habe ich nicht geschrieben. Das ist Gottes Wort an uns. Die liebliche Hirschkuh. Völlig unverfängliche Vergleich, finde ich interessant, dass auf einmal ein Bild aus der Tierwelt genommen wird. Die Menschen waren sehr naturverbunden früher und haben hier einen Vergleich gezogen und nicht jemand aus der Werbung. Ich möchte uns sagen, vergleich deine Frau, die Frau, die Gott dir, und auch andersrum, den Mann, die Gott dir gegeben hat, nichts mit anderen. Damit wirst du immer scheitern. Bleib bei dem, was du hast. Und ich sage dir eins, und das ist eine gute Nachricht, das ist ein Evangelium für uns Eheleute. Du hast Vergleiche auch nicht nötig. Warum? Denn in unserem Text heißt es, dass unsere Ehebeziehung eine Quelle ist. Es wird dort nicht gesagt, deine Ehebeziehung ist eine Pfütze. Eine Quelle sprudelt, die hört nicht auf. Erinnere dich an deine Jugend, wie der Text sagt. Wie war das, als du deine Frau, deinen Mann kennengelernt hast? Du hast wahrscheinlich geredet und geredet und geredet, was voller Tatendrang. Hier sind auch einige junge Paare und die haben auch bald vor zu heiraten. Tipptopp, haut rein. Die reden, die sind begeistert. Und der Bibeltext sagt uns, du hast eine Quelle. Das ist keine Pfütze, die dann irgendwann leer gelutscht ist und ich mir sagen muss, oh, jetzt muss ich mir Appetit von außen holen, um zu Hause zu essen. Nein! Gottes Wort sagt, wenn du verheiratet bist, hast du eine Quelle. Und die sprudelt. Du musst nur zu dieser Quelle gehen. Du musst dich wieder daran erinnern. Was hat uns zusammengeführt? Wovon waren wir begeistert? Was hat uns angezogen? Und das war mehr als einfach nur die Optik. Und das ist auch wichtig, aber es ist mehr als das. Und wenn du dich erinnert hast, dann trinke von dieser Quelle. So wie es im Prediger 9 heißt, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines Lebens. Ich komme leider nicht mehr zu allem, was ich sagen wollte. Ich möchte in Kapitel 5, Vers 19 und 20 jetzt wirklich aufhören. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Gottes Wort lädt uns ein, nicht zu einer Frömmigkeit der Nüchternheit. Genieße, was Gott dir gegeben hat und nimm das so, wie das hier steht. Luther hat übersetzt, lass dich von ihrer Anmut berauschen. Was? Wovon? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass heutige Bibelübersetzungen da wörtlicher sind und das nicht verschleiern. Und hier heißt es, du sollst taumeln, sollst dich ergötzen daran. Lest euch als Ehepaar gegenseitig das Hohelied vor und erfreut euch daran. In 1. Korinther 7 heißt es, dass wir wegen diesen allen Verführungen und Versuchungen, die es in der Welt gibt, sollen wir den Weg gehen, den Gott uns gegeben hat. Jeder soll seine eigene Frau und jede Frau soll ihren eigenen Mann haben. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Ich bin nicht mein Herr. Ich gebe mich dir hin, du gibst dich mir hin. Und dann werden wir etwas erleben, was den Segen Gottes sprudeln lässt. Und die Unverheirateten unter uns, Glaube ja nicht, dass du ein Nachfolger, ein Jünger Christi zweiter Klasse bist. Lass dir das nicht einreden. Die Ehe ist nicht das größte Glück, was diese Welt zu versprechen hat. Jesus Christus selbst war nicht verheiratet und war der glücklichste Mann auf der ganzen Welt. Kurz bevor ich geheiratet habe, und wir waren über 7 Jahre ein Paar, bevor wir geheiratet haben, kurz vor der Ehe habe ich noch einmal im Gebet die Frage bewogen, sollte ich wirklich? Weil ich wusste, es gibt etwas, was mehr geben kann als die Ehe. Und ich habe geprüft, habe ich die Gabe der Ehelosigkeit? Und ich wusste, wenn ich alleine bleibe, kann ich für Gott viel, viel, viel mehr machen und in ihm viel, viel mehr Freude empfinden, als wenn ich gebunden bin an eine Ehe. Das sagt auch der 1. Korintherbrief. Gott hat mir darüber keine Ruhe gegeben, hat mir nicht diese Gabe gegeben und ich bin glücklich in diese Ehe hineingegangen. Wenn du denkst, oh, du hast leicht reden, ich muss mich selbst beherrschen und du? Wir alle in diesem Raum müssen uns selbst beherrschen. Und wenn ich als Mann, auch als ich eine Partnerin hatte über viele Jahre, ohne die Ehe, musste ich mich selbst beherrschen. Und wer sich alleine, unverheiratet, nicht gelernt hat, sich zu beherrschen, wird in der Ehe sich auch nicht beherrschen können und sich hingeben, selbst aufopfern und den Segen Gottes in der Ehe erleben. Wir alle müssen uns beherrschen und brauchen Kraft des Heiligen Geistes, ob du verheiratet bist oder nicht. Wir brauchen alle Hilfe und Heilung von Gott. Und in unserem Text heißt es, wer diesem Pfad nachläuft, der geht wie ein Stier zur Schlachtbank und weiß nicht, dass es um sein Leben geht. Diese Wege können uns abtöten, können unser geistiges Leben töten. Meine Lieben, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, was zur Schlachtbank geführt wurde, um die Wege, die wir alle schon gegangen sind, die Gedanken, die wir schon alle gedacht haben, um die auf sich zu nehmen, die Strafe dafür zu bezahlen, um uns ein neues Leben zu gewähren, um uns Vergebung zu bekommen, auch dort, wo sexuelle Sünde Überhand genommen hat, was uns vielleicht einige unter uns Tag für Tag einholt, ein schlechtes Gewissen macht. Jesu Opfer am Kreuz ist größer als dein schlechtes Gewissen. Er ist größer als deine sexuelle Not, als deine sexuellen Sünden. Jesus Christus ist auferstanden und gibt dir neues Leben und Vergebung. Wir alle brauchen diese Vergebung. Vater im Himmel, heute ist viel gesagt und ein wirklich heißes Thema und spannendes Thema. Und Herr, ich sehe selber in meine Vergangenheit, worauf ich nicht stolz sein kann, was nicht dir gefallen hat, als du drauf geschaut hast. Vor dir sind alle Wege offenbar. Und ich danke dir, dass dir alle Wege offenbar sind. Und ich danke dir, dass du mich, uns nicht einfach hinfahren lässt, uns nicht einfach dahin gibst, sondern dass du uns durch dein Wort wachrüttelst und sagst, höre mein Kind, höre mein Sohn, höre meine Tochter, höre meinen Rat. Dieser Rat führt dich zum Leben und zum Segen. Und ich bitte dich für die Ehepaare unter uns, dass wir unsere Quellen frisch halten, dass wir unsere Quellen im Blick haben, dass wir bewahrt werden vor Vergleichen, die einfach eine Umwucht in unsere Ehe reinbringen werden, dass wir uns an unseren Quellen erfreuen können, Herr, die du uns gewährt hast, und dass wir unseren Glanz abgeben und uns hingeben. Ich möchte dich bitten für die Unverheirateten unter uns, dass du sie segnest mit deinem Segen, dass niemals ein Gedanke von zweiter Klasse Christ irgendwie aufkommt, sondern dass sie ihren Wert, ihren unschätzbaren und unvergleichlichen Wert in dir finden und erkennen. Du, Jesus Christus, und davon bin ich überzeugt, machst dich in besonderer Weise mit Menschen, die unverheiratet sind, und auch vielleicht darunter leiden, machst dich besonders mit ihnen eins und gewährst ihnen deine Kraft und deine Freude, die du auch als unverheirateter Mensch hattest, und zeigst ihnen, dass das größte Glück ist, nah bei Gott zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns mit der Frucht des Geistes an diesem Pfingsttag beschenkst, dass wir in der Lage sind, unsere Gefühle, Fantasien und Begierden zu zügeln. Und dass wir damit ein Licht sind in dieser Stadt und von deinen Segenswegen und Lebenswegen Zeugnis geben können in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.